Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Nach den Streiks und Demos brennen nun die Autos. Die Revolte in Frankreich eskaliert, doch Sarkozy will seine Rentenreform durchsetzen, fragt sich nur, ob er das noch kann. Unser Schwerpunkt. Dann gute Kunde für Hanfbauern. Der Bund will die Grenzwerte für Cannabis erhöhen und sorgt damit für einen größeren Markt. Bye-bye Weltmacht. Großbritannien schrumpft seine Armee und damit seine Bedeutung. Und schließlich Sprit vom Acker oder Brot für alle. Der heftige Kampf um Afrikas Böden. Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Eva Gametzer mit den Nachrichten.
In Frankreich werden die Proteste gegen die Rentenreform zunehmend gewalttätig. In vielen Städten mischten sich aggressive Jugendliche unter die friedlichen Demonstranten. Die Randalierer zündeten Autos und Abfallcontainer an oder schlugen Schaufenster ein. Angesichts der zunehmenden Gewaltbereitschaft sagte Präsident Sarkozy, er werde alles tun, um die öffentliche Ordnung zu garantieren.
Il faut faire très attention à l'arrivée d'un certain nombre de casseurs et je verrai également avec les forces de l'ordre pour que l'ordre public soit garanti. C'est mon devoir aussi.
Wegen der landesweiten Streiks fielen erneut Flüge und Züge aus und viele Autos fuhren nicht, weil immer mehr Tankstellen der Treibstoff ausgeht. Wer in der Schweiz legal Hanf anbaut, für die Industrie oder für Kosmetikprodukte, soll weniger schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Der Grenzwert für die berauschende Substanz im Hanf, THC, soll deutlich heraufgesetzt werden. Das Departement des Innern schlägt neu einen Grenzwert von 1% THC vor. Bisher lag dieser Wert bei 0,3%. Hanf, der für den Drogenkonsum angebaut wird, hat einen THC-Gehalt von 6% und mehr. Nach dem Willen des Bundesrates soll die Schweizer Wirtschaft grüner werden und von den Exportchancen im Bereich saubere Technologien und Dienstleistungen profitieren. Im sogenannten Bereich Cleantech habe die Schweiz an Boden verloren. Das Volkswirtschaftsdepartement und das Umwelt- und Verkehrsdepartement haben dazu einen Plan vorgestellt. Unter anderem sollen umweltschonendes Verhalten steuerlich belohnt werden. Das Sparprogramm der britischen Regierung betrifft auch die Ausgaben für das Militär. Premierminister Cameron hat heute Details dazu bekannt gegeben. In den nächsten 4 Jahren sollen die Ausgaben für die Verteidigung um insgesamt 8% sinken. Im Ministerium werden bis 2015 25.000 zivile Stellen abgebaut. Verkleinert werden auch die Bestände des Heeres und der Seestreitkräfte. Die EU-Kommission verzichtet auf Strafmaßnahmen gegen Frankreich. Mit solchen hatte die EU gedroht, falls Frankreich seine Roma-Politik nicht ändere. Die Garantien, die Frankreich gemacht habe, seien ausreichend, sagte EU-Justizkommissarin Reding. Reding hatte Frankreich vorgeworfen, mit der Abschiebung von Roma EU-Recht verletzt zu haben. In der tschetschenischen Hauptstadt Grozny haben Extremisten das Parlament und das Landwirtschaftsministerium angegriffen. Nach Angaben der Polizei wurden mindestens 6 Menschen getötet und 17 verletzt. Demnach sprengte sich ein Attentäter vor dem Parlament in die Luft. Gleichzeitig stürmten andere Extremisten das Landwirtschaftsministerium. Ein Mitarbeiter des Parlaments und 2 Polizisten kamen ums Leben. Die Angreifer seien getötet worden, sagt der Republikchef Kadyrov. Im süditalienischen Neapel ist es wegen der umstrittenen Abfallentsorgung zu Ausschreitungen gekommen. Anwohner versuchten zu verhindern, dass Abfall in einer Deponie am Fuße des Vesuvs gelagert wird. Sie errichteten Blockaden und warfen Steine gegen Kehrichttransporter und Polizisten. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Die in Neapel verfügbaren Abfalldeponien sind überlastet. Inzwischen türmen sich etwa 1000 Tonnen Abfall. Die chinesische Notenbank hebt ihre Zinsen um 0,25% an auf 5,75%. Es ist die erste Leitzinserhöhung seit 3 Jahren. Ziel ist gemäß Fachleuten, Chinas rasantes Wirtschaftswachstum etwas abzuschwächen. Durch die höheren Zinsen lohnt es sich für Chinesen auch eher, Geld im Land selbst anzulegen, was den Yuan stärkt. Nach der Ankündigung sind die Preise für Rohstoffe an den Börsen gesunken. Nach dem Ölplattformbetreiber Transocean möchte nun ein zweiter US-amerikanischer Erdölkonzern an die Schweizer Börse. Weatherford, der ursprünglich texanische Ölgigant, hat letztes Jahr seinen Hauptsitz von den Bermudas nach Genf verlegt. Demnächst könnte er auch im SMI, dem Leitindex der Schweizer Börse, Einzug halten, falls diese seinen Antrag um Aufnahme gutheißt. Das Unternehmen bietet mit über 50.000 Angestellten in mehr als 100 Ländern Dienstleistungen rund um die Erdölförderung an. Die nach Vermögenswerten größte Bank der USA, die Bank of America, hat im dritten Quartal einen Verlust von 7,3 Milliarden Dollar gemacht. Wegen neuer Vorschriften hat die Bank im Kreditkartengeschäft 10 Milliarden Dollar abgeschrieben. Ohne diese Abschreibung hätte die Bank einen deutlichen Gewinn gemacht. Goldman Sachs, eine andere amerikanische Großbank, hat im dritten Quartal einen Gewinn von fast 2 Milliarden Dollar gemacht. Die Ergebnisse beider Banken sind besser, als Experten erwartet hatten. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.472 Punkten plus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.059 Punkten minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.3406 gehandelt, der Dollar zu 97,08. Zum Wetter. Am Abend und in der Nacht setzt im Norden Regen ein. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 1100 Metern. Dazu bläst kräftiger Westwind. Morgen ist es oft bewölkt und zeitweise fällt Regen. Bis am Abend sinkt die Schneefallgrenze bis auf 700 Meter. Die Höchsttemperatur liegt bei 7 Grad. Im Tessin ist es morgen trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig bei 17 Grad. Im Engadin ist es dagegen bewölkt und es fällt etwas Schnee. Am Donnerstag wird es auch im Norden wieder sonniger bei bis zu 6 Grad. Im Süden steigen die Temperaturen auf rund 15 Grad.
Eskalation in Frankreich. Der erbitterte Kampf um die Rentenreform, bei dem weder Sarkozy noch die Demonstrierenden nachgeben wollen, unser Schwerpunkt. Dann Kiffen auf höherem Niveau. Der Bund will den Wirkungsgrad beim Hanf heraufsetzen. Sparen, bis es knirscht. Das gilt in Großbritannien auch für die Armee. Als hätte es keinen Giftschlamm gegeben. In Ungarn ist die Aluminiumfabrik wieder in Betrieb. Was braucht Afrika mehr? Biosprit oder Nahrungsmittel, eine Kontroverse. Zankapfel Jerusalem. Wie Israel eine Tourismuskonferenz der OECD instrumentalisieren will. Und schließlich der Pieks gegen die Grippe. Doch wie viel die Impfung wirklich nützt, ist umstritten. Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten, jetzt schon ab 19 Uhr. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. In Frankreich haben die Massenproteste gegen die Rentenreform einen neuen Höhepunkt erreicht. In manchen Städten brannten Autos, zwischen demonstrierenden Jugendlichen und Polizisten kam es zu heftigen Zusammenstößen. Außerdem wird das Benzin knapp, Bahn- und Flugverkehr sind eingeschränkt. Zur aktuellen Lage Rudi Mader aus Paris.
Generalstreik für soziale Gerechtigkeit, so skandiert diese Aktivistin mit Inbrunst. Die Demonstranten wollen nicht klein beigeben, sie fordern eine volle Pension beim Rentenalter 60. Noch immer ist die Mobilisierung massiv und viele sind überzeugt, dass es Sarkozy jenseits der Rentenreform um den Abbau des Sozialsystems insgesamt geht.
Monsieur Sarkozy a affirmé qu'il continuera ses réformes et comme on sait que ces réformes vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire faire payer toujours les plus faibles. Donc après ce sera la santé, les médicaments non remboursés, la protection sociale.
Sarkozy wolle sein Reformprogramm fortführen, immer zu Lasten der Schwächsten. Nach der Rentenreform geht es um den Abbau im Gesundheitswesen bei den Medikamenten.
On lâchera pas, de toute façon, jusqu'en 2012, on lâchera pas. Hein.
Doch nicht immer verlaufen die Kundgebungen friedlich. Chaoten, genannt Gasseurs, mischen sich unter die zahlreichen Jugendlichen. In der Stadt Lyon kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstößen. Randalierer zündeten Autos und Kehrichtcontainer an. Sie schlugen Schaufenster ein und plünderten die Geschäfte. Der Korrespondent des Nachrichtenkanals ITélé.
Plusieurs centaines de jeunes encagoulés affrontent les forces de l'ordre à coups de projectiles. La place est noyée sous un nuage de gaz lacrymogène. Et depuis quelques minutes.
Hunderte von vermummten Gestalten lieferten sich Gefechte mit der Polizei. Der Platz sei von einer Tränengaswolke eingenebelt. Auch im Pariser Vorort Nanterre setzte die Polizei Gummigeschosse und Tränengas ein. In der Nacht auf heute war in der Stadt Le Mans ein Gymnasium niedergebrannt. Nicht nur die Demonstrationen werden gewalttätiger, auch die Benzinkrise verschärft sich. Immer mehr Tankstellen sind geschlossen und es wird immer schwieriger, irgendwo bleifreies oder Diesel zu finden. Die Regierung habe gesagt, macht euch keine Sorgen, es gibt Benzin. Wo ist denn das Benzin? Wie gewöhnlich, viele versprechen und dann nichts.
J'étais une station un peu plus loin, ils se tapaient dessus. Porte de Pantin, ils se mettaient carrément des coups de poing, les figurants sang et tout. La police arrivait.
Er sei an einer Tankstelle gewesen, an der die Leute mit den Fäusten aufeinander losgegangen seien. Sie hätten sich die Gesichter blutig geschlagen. Präsident Sarkozy berief für den Abend den Krisenstab ins Élysée ein. Jeder könne sich in einer Demokratie ausdrücken, aber ohne Gewalt und ohne Ausschreitungen, erklärte er an einer Pressekonferenz in Deauville. Der Staatspräsident kritisierte die Blockade von Benzindepots durch die Gewerkschaften. In einer Demokratie könne eine Minderheit die Mehrheit nicht daran hindern, zu arbeiten. Sarkozy versprach, die Benzinversorgung wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass die öffentliche Ordnung aufrechterhalten bleibt.
Rudi Mader. Frankreich ist also nach wie vor in Aufruhr und das zu einer Zeit, in der praktisch überall in Europa das Rentenalter nach oben angepasst wird. Wieso ist dieses Aufbegehren dagegen in Frankreich derart viel heftiger als anderswo? Das habe ich Henri Menudier gefragt. Der Politologe war früher Professor an der Sorbonne und unterrichtet nun an der Universität Freiburg im Breisgau.
Das Rentensystem wurde bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt. Es wurde dann sehr großzügig in der Zeit von François Mitterrand reformiert und nun weiß man aus demografischen wie aus wirtschaftlichen Gründen, dass eine Reform eigentlich unbedingt nötig ist. Das bedeutet, das Rentenalter muss erhöht werden. Das sieht ein Teil der Franzosen ein, aber sie sind mit den Modalitäten nicht einverstanden, weil sie den Eindruck haben, dass diese Reform sozial unausgewogen ist. Also es geht nicht so sehr um die Reform, sondern um die Modalitäten dieser Reform. Und die Vorstellung ist, dass sollten mehr die Unternehmen oder die reichen Leute sollten mehr leisten, um das Rentensystem weiter zu finanzieren.
Der Kampf Straße gegen Politik hat in Frankreich eine lange Tradition, ist quasi Teil der französischen Identität. Trotzdem, weshalb jetzt diese wirklich Revolte, also dieses wirklich heftige Aufbegehren?
Einmal, weil eigentlich jeder weiß, dass diese Reform absolut notwendig ist, aber über das Wie der Reform ist man nicht einig. Im Hintergrund kommt natürlich dazu, dass die Regierung in einer schwachen Position ist. Ich würde sagen, Sarkozy hat das Unglück, dass er natürlich mit den Folgen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun hat. Und seine ehrgeizigen Pläne wurden mehr oder weniger dadurch in Frage gestellt. Also es gibt ein Maß der sozialen Verzweiflung in Frankreich, der sehr hoch ist. Und das erklärt, dass gerade diese Reform, weil sie ja einige Opfer verlangen wird, dass diese Reform jetzt so leidenschaftlich abgelehnt wird.
Präsident Sarkozy hat gesagt, er will hart bleiben. Diese Rentenreform ist für ihn das wichtigste Vorhaben seiner Amtszeit. Also wo hat er denn überhaupt da noch Spielraum? Ist es wirklich dann entweder die Straße gewinnt oder Sarkozy?
Es gibt keine Spielräume mehr. Die Regierung hat etwa in 18 Punkten in der Diskussion im Parlament nachgegeben, Verbesserungen eingeführt, aber jetzt ist der Punkt erreicht, wo das Gros der Reform nicht mehr verändert werden kann, sonst das ganze Gleichgewicht geht auseinander.
Früher ist Präsident Sarkozy ja gerade auch wegen seiner Beharrlichkeit, seiner Härte bewundert und gewählt worden. Weshalb hat er jetzt den Draht zur Bevölkerung verloren? Weshalb konnte er seine Reform nicht besser erklären?
Die Meinungsumfragen sind katastrophal. Die ganzen Wahlergebnisse, die wir in den 18 letzten Monaten gehabt haben, waren sehr schlimm. Alles zeigt also, dass es eine starke Ablehnung durch die Bevölkerung gibt. Frage, ist das eine Besonderheit für Frankreich? Eigentlich nicht. Wenn Sie bei dem großen Nachbarn Deutschland gucken, dann werden Sie auch sehen, dass Frau Merkel mit sehr schlechten Meinungsumfragen zu tun hat. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass alle Regierungen heute mit den Folgen dieser großen Wirtschaftskrise konfrontiert sind.
Lassen Sie uns noch ganz kurz nach vorne schauen. Es gab eine Eskalation, blindwütige Zerstörung. Auf der anderen Seite sagt man, es kann sein, dass die Leute jetzt müde werden, die Franzosen, dass sie jetzt nächste Woche in die Ferien fahren wollen. Wie, glauben Sie, wird das Pendel ausschlagen? In Richtung noch stärkere Eskalation oder wirklich Abbröckeln des Protestes?
Ja, ich nehme an, dass der Prozess der Eskalation irgendwie abnehmen wird, weil es wird eine Woche Pause geben wegen der Schule- und Universitätsferien und die Aktualität wird wahrscheinlich durch andere Themen bestimmt. Und ich nehme an, dass die Linke hat kein zu großes Interesse, diesen Konflikt zuspitzen zu lassen, denn wir werden im März Kantonwahlen haben. Es sind zwar Lokal- und Regionalwahlen, sie haben aber eine große Bedeutung für das politische Gewicht in Frankreich. Und ich nehme an, dass die Sozialisten ganz genau wissen, wenn der heutige Konflikt eskalieren würde, dann könnte es natürlich auch zu einer totalen Umkehrung der öffentlichen Meinung kommen. Deswegen werden wahrscheinlich also die linken Parteien darüber nachdenken, dass diese Eskalation nicht zu stark weitergeführt wird.
Der Politikprofessor Henri Menudier. Zurück in die Schweiz. Bauern, die in der Schweiz Hanf anbauen, sollen künftig nicht mehr so schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Der bisherige Grenzwert der berauschenden Substanz THC im Hanf soll um das über Dreifache heraufgesetzt werden. Der Vorschlag des Departements des Innern geht nun in die Vernehmlassung. Aber schon jetzt gehen die Meinungen weit auseinander. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Wo liegt die Grenze vom legalen Hanf, der zu Industriezwecken und in Lebensmitteln verwendet wird, zum illegalen Hanf, dem berauschenden Joint? Als Kriterium für die Unterscheidung hat sich in den letzten Jahren der sogenannte THC-Gehalt etabliert. Zurzeit dürfen gemäß einem Bundesgerichtsurteil maximal 0,3% THC im Hanf enthalten sein, um noch als legal zu gelten. Ein tiefer Wert, der manch Schweizer Bauern vor Gericht gebracht hat, weil die Werte seiner Hanfpflanzen über dem tolerierten Maß liegen. Nun schlägt das Innendepartement von Bundesrat Didier Burkhalter vor, bis zu 1% THC im Hanf zu tolerieren. Es übernimmt damit eine Empfehlung der Schweizerischen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Franz Dussi, der Leiter der Fachgruppe Forensische Chemie bei der Gesellschaft, die sich intensiv mit der Hanfproblematik befasst hat.
Das ist eine sehr praxisorientierte Lösung, die wir hier vorgeschlagen haben. Wenn man die letzten paar Jahre sich übersichtsmäßig anschaut, dann sieht man, dass wir doch immer wieder Cannabiskonfiskate untersuchen mussten, die weit, weit, weit über 1% gelegen haben. Im Durchschnitt liegen wir jetzt aktuell bei ca. 10% THC-Gehalt in Cannabiskonfiskaten.
Mit dem neuen Grenzwert von 1% komme man also den Hanfbauern ein bisschen entgegen, sagt Rechtsmediziner Dussi. Doch wie steht es mit der Rauschwirkung von Hanfkraut mit 1% THC-Gehalt?
Sie können auch mit 1% THC in Cannabis einen Rauschzustand hervorführen. Das ist möglich. Sie müssen dann allerdings sicher mehr Cannabisprodukt konsumieren, als wenn sie ein stärkeres Cannabiskraut rauchen würden.
Wobei man sich auch mit Hanf von 0,3% THC-Gehalt berauschen könne, merkt Dussi an. Dann müsse man allerdings die noch größere Menge Cannabis zu sich nehmen. Wie auch immer, 1% THC im Hanf ist dem Verband schweizerischer Polizeibeamter eindeutig zu viel. Generalsekretär Max Hoffmann ist sich zwar bewusst, dass Cannabis mit mehr als 0,3% heute an der Tagesordnung sei.
Aber das soll noch lange nicht heißen, dass man erst einfach sich das Gesetz anpassen muss, den Gegebenheiten und diesen THC-Wert nach oben schrauben, weil mit diesen hohen THC-Werten verbergen sich auch gewisse größere Risiken.
Gerade im Straßenverkehr, wodurch bekiffte Lenkerinnen und Lenker große Gefahren entstünden, sagt Polizeivertreter Hoffmann. Und wundert sich, dass die Schweiz weniger streng werden möchte, während international der Grenzwert zurzeit bei bloß 0,2% THC liegt. 0,2, 0,3 oder 1%, für die betroffenen Hanfbauern ist alles zu streng. André Brunner, Sekretär des Vereins Schweizer Hanffreunde und Freundinnen.
Der althergebrachte Hanf, den man noch im Zweiten Weltkrieg anbaute, hat einen potenziellen Gehalt von 1-3%. Der indische Hanf oder Marihuana-Cannabis hat ein Minimum von 8%. Der normale Wert, der den europäischen heimischen Hanf noch dienen kann, ist 3%.
Und deshalb bringe jeder Grenzwert, der unter 3% liege, den Hanfbauern gar nichts. Da zeichnet sich also eine Hanfkontroverse ab, wie sie schon vor 2 Jahren geführt worden ist, bei der Volksabstimmung über Anpassungen des Betäubungsmittelgesetzes. Damals hat das Schweizer Volk Nein gesagt zur totalen Hanfliberalisierung, ja hingegen zur Verwendung von Hanf auch zu medizinischen Zwecken. Auch dazu schickt der Bundesrat heute Vorschläge in die Vernehmlassung. So soll künftig jeder Schweizer Bauer eine Ausnahmebewilligung beantragen können, wenn er Cannabis mit hohem THC-Gehalt für die Medizin anbauen möchte. Er muss dann allerdings nachweisen, dass die Anbaufläche mit einem, Zitat, adäquaten Sicherungssystem gegen Diebstahl geschützt ist.
Philipp Burkhardt. Die britische Regierung muss sparen und sie tut es ohne Tabus. Jetzt ist die Armee dran. Brutal würden die Abstriche ausfallen, sagte Verteidigungsminister Fox bereits im Vorfeld. Und tatsächlich, heute gab Premierminister Cameron bekannt, dass die Ausgaben für die Verteidigung in den nächsten 4 Jahren um 8% sinken. Betroffen sind auch die Bestände des Heeres und der Marine. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten Martin Alliot. Martin Alliot, welche sind denn die spektakulärsten Einschnitte?
Alle 3 Waffengattungen, das Heer, die Marine und die Luftwaffe, werden abgespeckt um rund 10% der jetzigen Effektivstärke auf etwa 160.000 bis zum Ende der Legislaturperiode. Und dazu werden offenbar 25.000 zivile Angestellte des Verteidigungsministeriums in die Wüste geschickt. Das alles, diese Sparmaßnahmen, haben natürlich auch auf einzelne Waffentypen enorme Folgen. Der vielleicht etwas kontroverseste Aspekt ist, dass der einzige jetzt einsatzfähige Flugzeugträger mit Kampfflugzeugen, die Ark Royal, wird ziemlich sofort eingemottet. Aber trotzdem werden 2 neue Flugzeugträger gebaut, obwohl die Regierung eigentlich nur einen will, weil die beiden schon bestellt sind und die Konventionalstrafen so hoch wären. Nur leider gibt es die Flugzeuge für diese Träger erst in etwa 10 Jahren.
Die Briten stellen nach den USA ja immer noch das größte Truppenkontingent in Afghanistan. Ist denn dieses aktuelle Engagement nach diesem Sparprogramm gefährdet?
In keiner Weise, beteuert Premierminister Cameron auch wieder heute Nachmittag. Diese Truppen würden so gut oder auch so schlecht versorgt wie jetzt schon. Und er hat das auch damit begründet, dass diese Mittel zur Kriegführung gar nicht aus dem Etat des Verteidigungsministeriums kommen, sondern aus dem Finanzministerium, aus einem Reptilienfonds.
Die ehemalige Kolonialmacht Großbritannien hat ja in den letzten Jahrzehnten massiv an Bedeutung verloren, wenn ich das so sagen darf. Was bedeutet das denn jetzt, wenn gespart wird bei der Armee? Also ist Großbritannien weltweit noch weniger präsent in Zukunft?
Ich glaube, das kann man so sagen. Gewisse Kapazitäten wird es nicht mehr geben. Um es ganz platt auszudrücken, die maximale Expeditionsstreitmacht, die Großbritannien nach diesem Schrumpfungsprozess aussenden kann, ist um ein Drittel kleiner als das, was jetzt noch möglich wäre. Und das heißt natürlich, dass der Fußabdruck, der militärische, der Briten global kleiner wird und dass dieses Land, das wird auch gesagt, immer öfter, immer ausschließlicher im Verbund mit anderen Ländern aktiv werden will und muss. Und man streckt sich dann eben nach der Decke und sagt, wir werden künftig unsere Hauptaufmerksamkeit nicht auf die Führung von Kriegen richten, sondern auf die Verhinderung von Konflikten. Das ist bekanntlich billiger.
Also weniger Geld und vielleicht mehr Frieden. Das ist ja eine interessante Komponente. Danke ganz herzlich, Martin Aliot. Sie hören Echo der Zeit und so geht's weiter. Israel sorgt für Ärger in der OECD, Ungarn entdeckt den Umweltschutz, Afrika wehrt sich gegen den Ausverkauf seiner Böden und Schutz oder nicht, der neu entbrannte Streit um die Grippeimpfung. Die 86. Tourismuskonferenz der OECD ist die erste, die nicht in Paris stattfindet, sondern weit weg in Jerusalem. Gastgeber ist Israel, das jüngste Mitglied der OECD, was nicht nur die Palästinenser erzürnt, sondern auch einige OECD-Mitglieder. Offenbar wollen Spanien, Großbritannien, Kanada und die Türkei morgen nicht an der Konferenz teilnehmen. Dies, nachdem der israelische Tourismusminister laut israelischen Medien gesagt hat, die OECD-Konferenz in Jerusalem bestätige damit den Anspruch Israels auf Jerusalem als die ungeteilte israelische Hauptstadt. Keine Rede davon, dass Jerusalem auch als künftige Hauptstadt des palästinensischen Staates gehandelt wird. Irin Meyer.
Und schon sind sie da, die Sorgen mit dem jüngsten Mitglied. Sorgen, die man voraussehen konnte. Dass eine OECD-Konferenz in Jerusalem Empörung hervorrufen würde, kann niemanden ernsthaft überraschen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung geht ausgerechnet nach Jerusalem, in jene Stadt, deren Status heftig umstritten ist. Ausgerechnet nach Jerusalem, in dessen besetztem arabischen Ostteil Israel illegal und ununterbrochen siedelt. Gerade eben wurden 238 neue Siedlungswohnungen in Ostjerusalem bewilligt. Und außerdem, Schwerpunkt dieser Konferenz ist grüne Tourismusentwicklung. Das grüne Wachstum mit entsprechenden Strategien zur Wirtschaftsentwicklung soll gefördert werden. Ein Plan, so kritisieren ökumenische und alternative Tourismusorganisationen, der in brutalem Widerspruch zur Realität in den besetzten palästinensischen Gebieten stehe. Dort würden große Landstücke entgrünt, um die israelische Präsenz zu forcieren. Die Konferenz lasse die besetzten Gebiete und die dortige israelische Besatzungspolitik außer Acht. Die alternativen Tourismusorganisationen werfen der OECD vor, sie banalisiere den israelisch-palästinensischen Konflikt. Die palästinensische Regierung in Ramallah und die Arabische Liga rufen die OECD-Mitgliedstaaten auf, die Konferenz zu boykottieren. Israel versuche nämlich, den Anlass als de facto Anerkennung seiner illegalen Besatzung und Annektierung Ostjerusalems zu interpretieren, warnen sie. Der israelische Tourismusminister soll sich laut israelischen Medien tatsächlich dahingehend geäußert haben. Die OECD-Konferenz bestätige Israels Anspruch auf Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt, soll er gesagt haben. Israel wurde im Mai dieses Jahres in die OECD aufgenommen. Schon damals protestierten viele, auch Schweizer Parlamentarier. Israel, Besatzungsmacht seit 43 Jahren, verletze die Werte der Organisation in eklatanter Weise, argumentierten die Kritiker. Die Grundwerte der OECD, die da sind, Verpflichtung zu einer pluralistischen Demokratie, die auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und den Grundsätzen einer offenen und transparenten Marktwirtschaft basiert.
Das war ein Bericht von Irin Meyer. Nur zwei Wochen nach der Giftschlammkatastrophe im Westen Ungarns läuft die Aluminiumfabrik, die das Unglück verursacht hat, wieder auf vollen Touren. Der Staat hat die Kontrolle über das Werk übernommen und behauptet, die Sicherheit sei gewährleistet. Doch Umweltverbände und grüne Politiker sind skeptisch. Ihnen geht das viel zu schnell. Sie möchten lieber zuerst wissen, wie es zum Unglück gekommen ist und wer die Verantwortung dafür trägt. Das Schlammunglück habe aber auch die Bevölkerung gezeigt, dass sie der Umwelt wohl nicht mehr so gleichgültig gegenüberstehen könne wie bisher. Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann.
Dass die Alufabrik bereits wieder in Betrieb ist, hat rein wirtschaftliche Gründe. Die Regierung kann es sich nicht leisten, die 2000 Arbeitsplätze zu gefährden, also müssen die Maschinen wieder angeworfen werden. Typisch, sagt Gabor Figetzki, die Wirtschaft habe immer Vorrang gehabt.
We talk more about employment and jobs than the environment and the threats.
Man spreche stets über Arbeitsplätze statt über die Umwelt, sagt der Direktor der ungarischen WWF-Sektion. Das ist in allen Ländern Mittel- und Osteuropas so, die in der Transformationsphase der letzten 20 Jahre primär auf wirtschaftliches Wachstum ausgerichtet gewesen sind. Sie hatten keine Zeit, sich über die Auswirkungen des Wachstums Gedanken zu machen. Kritische Stimmen gingen unter im Konsumrausch. Und so war es der Industrielobby stets ein leichtes, hemmende Umweltauflagen und Gesetze abzuschwächen oder gleich ganz auszuhebeln. Dem Großteil der Bevölkerung war das egal. Bis vor zwei Wochen der knallrote Giftschlamm Dörfer und Felder verschüttete und den Leuten mit einem Mal vor Augen führte, was da für Gefahren lauern. Ein Weckruf, meint Gabor Figetzki.
I really felt that the society is getting awake.
Der WWF-Chef will aufgrund der Mediendiskussion nach dem Unglück bereits ein Umdenken in der ungarischen Gesellschaft festgestellt haben, hin zu mehr Aufmerksamkeit für Umweltprobleme. Er glaubt nun wegen des Desasters besser, mit seiner Botschaft zu den Leuten durchzukommen.
I think this disaster is a good opportunity for this. That will make it easier for us to communicate to people.
Man erwarte vom WWF schnörkellose Informationen, sagt Gabor Figetzki. Anders als von den Behörden, die sich zum Beispiel immer noch darüber ausschweigen, wie viel von welchen Giftstoffen im Schlamm vorhanden gewesen sind. Das fördert die Verunsicherung, wie etwa bei dieser Helferin, die im Katastrophengebiet im Einsatz war.
Hat ihn Muschkoptam belüledio oder gut? Da hat Lemuschkoptam.
Sie sei mit dem Schlamm in Kontakt gekommen, sagt sie, wisse aber nicht, ob das eine Gefahr bedeute. Da kann Gabor Figetzki nur den Kopf schütteln. Die Behörden müssten doch alle Karten auf den Tisch legen bei einer Katastrophe dieses Ausmaßes.
I think the authorities should do their best to tell people everything what happened as fast as possible.
Greenpeace zum Beispiel hat in eigenen Labortests schon nach wenigen Tagen Angaben machen können zum Arsen- und Quecksilbergehalt im Schlamm. Dazu fehlten der Regierung offenbar das Know-how und die Kapazitäten, sagt der Ökologieprofessor Benedek Javor. Kein Wunder, denn in den letzten Jahren sei das Budget der Umweltbehörde um 30% geschrumpft.
There was a 30% cut of the budget of the environmental authorities in Hungary.
Die Regierungen hätten Umweltthemen immer zuunterst auf die Traktantenliste gesetzt.
The Hungarian government put environmental problems on the end of the priority list.
Dass dies künftig nicht mehr passiert, dafür will sich Javor in der Politik einsetzen. Mit seiner kleinen grünen Partei hat er in diesem Jahr erstmals den Einzug ins Parlament geschafft. Für ihn die Bestätigung dafür, dass grüne Themen durchaus ihren Platz haben.
We are experiencing that green issues are coming to the focus of public discussion.
Im Vorfeld der lokalen Wahlen in der Hauptstadt Budapest sei etwa über Luftqualität, öffentlichen Verkehr und Velowege diskutiert worden. Und nun mit dem Giftschlammunglück kämen sicher noch weitere Umweltthemen zur Sprache. Für seine Grünen gehe es jetzt primär darum, striktere Umweltauflagen durchzusetzen und die Industrie zu verpflichten, diese auch einzuhalten.
We are trying to push through a stricter environmental regulation.
Immerhin hat die Regierung nach dem Schlammunglück angekündigt, die Kontrollen zu verschärfen.
Afrikas Böden sind hoch im Kurs. Es sind gewaltige Landflächen, die in den verschiedenen Regionen Afrikas in den letzten Jahren an ausländische Firmen oder Regierungen verkauft wurden. Diese wollen darauf Getreide für Biodiesel anbauen oder Lebensmittel für den reichen Norden produzieren. Kritiker sprechen von einem Ausverkauf Afrikas. Sie werfen den Firmen und Regierungen vor, das Menschenrecht auf Nahrung zu verletzen. Eine der kritisierten Firmen ist die Schweizer Addax. An einem Symposium von Fastenopfer und Brot für alle verteidigte sie gestern ihr Biodieselprojekt im westafrikanischen Sierra Leone. Afrika-Korrespondent Rudi Küng war dabei und hat zugehört.
10 Jahre lang war Sierra Leones Bevölkerung brutalen Warlords ausgeliefert, die um die Macht kämpften. Und auch 8 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs hat sich das kleine westafrikanische Land, es ist knapp doppelt so groß wie die Schweiz, von den Zerstörungen nicht erholt. Ihr Land sei in einem sehr schlechten Zustand, sagt Aminata Kamara. Es mangle an allem.
The situation is
very bad because the educational level, the
das Bildungsniveau sei tief, der Gesundheitszustand der Leute ungenügend und immer wieder fehle es an Nahrung.
There is every need in our country.
Aminata Kamara arbeitet für die Genfer Firma ADEX Bioenergy, die seit 3 Jahren in Sierra Leone ein kommerzielles Landwirtschaftsprojekt verfolgt. Die Firma will auf 10.000 Hektaren Land Zuckerrohr anpflanzen und dieses in einer Raffinerie, die noch zu erstellen ist, zu Agrotreibstoff für den europäischen Markt verarbeiten. Mit der dabei anfallenden Biomasse soll ein neues Kraftwerk Elektrizität für den regionalen Strommarkt produzieren. Die Investition soll etwa 2.000 feste Arbeitsplätze schaffen. Ohne die Intervention ausländischer Firmen wie ADEX sei es sehr schwierig, die Lage in Sierra Leone zum Besseren zu verändern, meint Aminata Kamara.
The situation is very difficult to change without the intervention of companies that will come.
Natürlich sei ADEX ein kommerzielles Unternehmen und könne Sierra Leones Armut allein nicht beheben. Aber das Unternehmen wolle der Bevölkerung Entwicklungsmöglichkeiten verschaffen, mit der Stromproduktion, mit Straßen- und Infrastrukturbauten und auch mit der praktischen Unterweisung der Bauern, deren Bildungsstand oft jämmerlich sei, wie sie sagt.
The education also is pathetic in many of those rural areas.
Im Unterschied etwa zu chinesischen Agrodieselfirmen, die über die Köpfe der Leute hinweg mit Sierra Leones Regierung einen Deal aushandelten, hat ADEX Bioenergy von Anfang an die Zusammenarbeit mit der betroffenen Bevölkerung gesucht und das Pachtabkommen mit deren Chiefs vereinbart. Auch hat die Firma dieses Abkommen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Weshalb die Firma, die zur ADEX Oryx Gruppe im Besitz des Genfer Milliardärs Jean-Claude Gandour gehört, einen besonderen Aufwand in Sachen sozialer Verantwortlichkeit nicht scheue, begründet ihr Direktor Nikolai Germann so.
Wir sind keine Spekulanten, wir investieren unser Geld. Und wenn Sie Ihr eigenes Geld investieren in ein Investitionsprojekt in Afrika, dann müssen Sie ganz sicherstellen, dass dieses Projekt dann wirklich nachhaltig ist und eine echte Gewinnsituation für beide Seiten auf lange Frist gewährleistet.
Der Teufel aber steckt auch hier wie überall im Detail, weiß Anwalt Sonkita Conte, der das Pachtabkommen genau studiert hat. So etwa überträgt das Abkommen ADEX vitale Wasser- und Forstnutzungsrechte zum möglichen Schaden der Dorfbewohner. Und zu den sozialen und Infrastrukturleistungen ist ADEX nicht gezwungen, sondern kann diese nach eigenem Ermessen erbringen oder auch nicht. Dazu kommen aufgrund des Investitionsförderungsgesetzes substanzielle Steuererleichterungen während 10 Jahren. Die Beurteilung des ADEX-Projekts in Sierra Leone durch den britischen Menschenrechtsexperten Sheldon Leader fällt denn auch zurückhaltend aus.
My guess is they probably do get royalties of some sort.
Er denke, Sierra Leone werde gewisse Einnahmen aus Exporttaxen machen. Positiv seien auch die 2000 Jobs. Sierra Leone bekomme also etwas, aber nicht annähernd so viel, wie man erhoffen würde, angesichts des substanziellen zu erwartenden Profits von ADEX und vor allem angesichts der enormen Bedürfnisse des Landes, das wirtschaftlich am Boden sei.
Given the sizable profit the company is going to make and given the need of the country on its knees.
Wie überall also bleibt auch bei dieser schweizerischen Investition in Sierra Leone die Beachtung der grundlegenden Rechte der Bevölkerung des Gastlandes im Wesentlichen dem Goodwill der Unternehmung selber überlassen.
Rudi Küng. Mit dem Hochnebel und den tiefen Temperaturen kommen auch Husten, Schnupfen und Grippe wieder zurück. Zeit für die alljährliche Impfkampagne des Bundesamtes für Gesundheit. Aber wie wirkungsvoll ist die Grippeimpfung, die in diesem Jahr erstmals auch vor dem Schweinegrippevirus schützen soll? Die medizinische Fachwelt streitet sich. Inlandredaktor Christian von Burg.
Tom Jefferson beschäftigt sich seit Jahren mit Grippeimpfungen. Zusammen mit anderen Fachleuten arbeitet der britische Arzt und Epidemiologe für die internationale Cochrane Collaboration, ein Netz von Wissenschaftlern, das unabhängig ist von Pharmaindustrie und Interessenverbänden. Jeffersons Analysen zur Wirksamkeit von Impfungen haben in Fachkreisen einen legendären Ruf. 75 Studien zur Wirksamkeit von Grippeimpfungen hat Jefferson überprüft. Sein Fazit ist ernüchternd.
Current influenza vaccines are not very effective.
Impfungen gegen die Grippe bringen nicht viel, sagt er trocken. Und am ehesten wirkten sie bei gesunden Erwachsenen. Am wenigsten nützten sie bei Kindern und bei alten Menschen, sagt Jefferson.
They are, in other words, more effective in those for whom they're not recommended.
Sie seien also wirkungsvoller bei denen, für die sie gar nicht empfohlen würden. Jefferson räumt allerdings ein, dass die Datenlage für die Wirksamkeit der Grippeimpfung trotz zahlreicher Studien noch immer sehr dünn sei. Beim Bundesamt für Gesundheit dagegen hält man die Wirksamkeit der Grippeimpfung für ausreichend belegt. In der Schweiz würden zwar kaum Studien dazu gemacht, denn solche Untersuchungen seien sehr teuer, sagt Daniel Koch, Leiter der Abteilung für übertragbare Krankheiten.
Die letzten Studien, die kommen vor allem aus England, aus Amerika. Es macht keinen Sinn in der Schweiz, das noch einmal zu studieren. Die Impfwirksamkeit bei gesunden Erwachsenen, die ist eigentlich recht unbestritten. Die bewegt sich gegen die 80%.
Koch räumt aber ein, dass die Wirksamkeit insbesondere bei den über 85-Jährigen nicht so gut ist, wie man sich das wünscht. Das habe jedoch keinen Einfluss gehabt auf die Ausarbeitung der Impfempfehlung, denn
die große Diskussion um die Wirksamkeit ist vor allem eine akademische Diskussion.
Und damit sollten sich die Patienten nicht weiter belasten. Viel wichtiger sei bei der Grippeimpfung der Gedanke der Solidarität, sagt Koch.
Wenn wir an die ganz Kleinen denken, an die 0- bis 6-Monatigen, die kann man nicht impfen, es gibt keinen Impfstoff für die, dann ist es klar, der Papa sollte sich impfen, die Mama sollte sich impfen, die Großeltern sollten sich impfen.
Nur so sei es möglich, dass Kleinkinder möglichst nicht in Kontakt mit Grippeviren kommen. Die gleiche Solidarität sei wichtig auch im Umgang mit den anderen Risikogruppen, den über 65-Jährigen, den chronisch Kranken und den Schwangeren. Damit wird das Feld derjenigen, die sich impfen lassen sollten, ziemlich groß. Von der Krankenkasse bezahlt werden aber nur die Impfungen für die Risikopatienten, denn auch die Krankenversicherer wünschten sich genauere Studien zur Wirksamkeit der Grippeimpfungen. Es gelte bei jeder Impfung abzuklären, ob sie wirksam, zweckmäßig und wirtschaftlich sei, sagt Silvia Schütz vom Krankenkassenverband Santé Suisse. Und der Verband fordert,
dass man das regelmäßig kontrolliert, ob sie dem noch entsprechen und ob Impfungen noch sinnvoll sind.
Die Überprüfung dieser Kriterien gelte nämlich für alle Therapien oder Wirkstoffe. Egal, ob es um Grippeimpfstoffe aus der Pharmabranche oder um homöopathische Kügelchen gehe.
Christian von Burg berichtete. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Jan Grübler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.